Hallo, du Rakete, und herzlich willkommen zu Base 5 on Air. 10 Jahre Base 5 stehen in diesem Jahr ja an und wir haben heute die 100. Folge von Base 5 on Air für dich am Start. Also, ein weiteres Jubiläum und ich habe mir gedacht, es wäre doch großartig, wenn wir als 100. Folge was ganz Besonderes aus unserem Archiv rauskramen, und zwar die noch nicht veröffentlichte Version von unserer Aufnahme beim Festival 5 2024 mit Alexander Amott-Kilde, Dr. Sepp Braun und mit dem Kri haben wir in einer super spannenden Runde über Alex' Verletzungen gesprochen. Und Alex und wir gemeinsam mit ihm sind immer noch im Reha-Prozess und ich glaube, dass es für dich richtig spannend ist zu hören, über was wir damals gesprochen haben oder wieder zu hören über das, was wir damals gesprochen haben. Vielleicht warst du ja sogar vor Ort mit am Start. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dir diese Folge gefällt. Solltest du Fragen haben, kannst du dich gerne wie immer jederzeit über den dir beliebigen Kanal bei uns melden. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören von dieser On-Air, On-Stage-Folge mit Alex, Kri und Dr. Sepp Braun und meiner Wenigkeit natürlich. Ich freue mich über deine Abos, über deine Bewertungen und ja, wünsche dir jetzt nochmal ganz, ganz viel Spaß. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zum dritten Festival 5 hier unten in der neuen Base. Es fühlt sich irgendwie echt immer noch neu an. Dabei habe ich festgestellt, es ist wirklich zum dritten Mal das Festival, zum ersten Mal. Also beim allerersten Festival waren wir zum ersten Mal auch hier unten. Das war quasi das Opening von der neuen Base in der ganzen Größe. Und es fühlt sich eben immer noch an, als hätten wir gerade erst in der großen Form aufgemacht. Schön, dass ihr dabei seid. Uns erwartet heute ein richtig spannender, ich glaube auch teilweise emotionaler Abend. Wir hatten gerade schon ein ganz kurzes Vorgespräch zu viert oben und wenn wir nicht auf die Uhr geschaut hätten, hätten wir jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde da gesessen. Ihr hättet vorne gewartet und hoffentlich ein paar Spritzer getrunken. Haben dann doch noch auf die Uhr geschaut. Ich freue mich auf ein richtig, richtig cooles Gespräch und es ist natürlich eine absolute Ehre für uns, dass Alex zum dritten Mal beim dritten Festival hier beim Athletes Talk sich die Zeit nimmt, um hier für uns, für euch am Start zu sein. Also allein das, glaube ich, gebührt schon mal einen fetten Applaus. Er kommt zwar erst gleich, aber ihr könnt ja schon mal fett applaudieren. Da kommt er sogar schon auf die Bühne. Genau, jetzt kann man schon richtig früh. Ganz kurz zum Festival 5, das dritte Festival, ich habe es gesagt, wir haben ein Bombenprogramm, wir hatten gestern schon den ersten Talk hier unten, es war richtig cool, es ging um das Thema Frauengesundheit, was natürlich in der Base präsent ist, aber immer präsenter wird und ich glaube, der Talk gestern war auch ein guter Startschuss dafür, das Ganze in Zukunft immer weiter und immer stärker zu thematisieren und darüber zu reden. Wir haben mega geile Workshops, wir haben Testing-Sessions all day long, Ask-Your-Physio-Sessions, die Joey bietet, Erstgespräche quasi an im Coaching, in der psychologischen Betreuung und ich finde es wirklich unglaublich. Ich kann euch sagen, ich habe vor 3 Wochen ungefähr, müsste lügen, 3 oder 4 Wochen, war klar, boah, das Festival 5 rückt immer näher. Wir haben es in unseren Jahreskalender geschrieben, die von euch den Jahreskalender an der Wand hängen haben oder im Zimmer, die haben gesehen, da ist es und da werde ich sein. Und ich war mir eigentlich bei dem, was hier im Sommer alles so passiert ist, gar nicht so sicher, ob das so viel Sinn macht, das noch zu organisieren, weil wir haben so viele Sachen in den vergangenen Wochen und Monaten umgesetzt, dass es einfach brutal viel war für uns alle. Und dann war es aber klar, hey, wir ziehen es durch und wir machen es wie immer kurzfristig und es ist unfassbar geil geworden, finde ich. Also wir haben ein unfassbares Programm auf die Bühne gestellt und das geht letztendlich nur, weil wir einfach eine bombastische Crew sind, weil da alle an einem Strang ziehen, nicht immer, muss man fairerweise dazu sagen, aber sehr, sehr oft und so konnten wir einfach ein Bombenprogramm auf die Bühne stellen und haben auch innerhalb kürzester Zeit echt viele Leute erreichen können. Es freut uns ganz besonders, dass so viele von der bestehenden Community, von der Base 5 Family am Start sind und gesagt haben, boah, das Band will ich haben und ich will auf jeden Fall einige Slots buchen. Also, fettes Dankeschön, fetten Applaus an die ganze Base 5 Crew, dass wir das in der kurzen Zeit auf die Beine gestellt haben. Genau, und dann begrüße ich jetzt die anderen zwei beiden natürlich auch noch, bevor wir dann direkt in den Talk starten werden. Vielleicht gleich an zweiter Stelle, Alex ist schon da, Dr. Sepp Braun, er hat die Schulter operiert vom Alex, operiert generell extrem viel. Ja, Sepp, auch dir mega, mega, dass du dir die Zeit nimmst. Ich glaube, du hattest heute schon einen intensiveren Tag. Zumindest war es, glaube ich, ursprünglich geplant, in München zu sein. Vielleicht hast du es für uns sogar ganz gecancelt. Auf jeden Fall hast du.
Ja, siehst du. Ja.
Wow. Fetter Applaus. Danke. Nice. Also auch das für uns natürlich ebenfalls eine Riesenehre, weil wir kriegen natürlich aus erster Hand teilweise mit, was da auch für ein Workload und für ein Arbeitsprogramm dahinter steckt. Und deswegen umso schöner, sich am Donnerstagabend hier die Zeit zu nehmen und mit uns hier ein bisschen im grellen Scheinwerferlicht zu sitzen. Zu guter Letzt kommt noch bei uns das Brain hinter dem ganzen Thema Training, Trainingstherapie, Reha, Athletik, Athletenbetreuung und so weiter und so fort auf die Bühne. Wie auch schon in den letzten beiden Jahren. Herzlich willkommen, Kri. Sehr schön. Ja, schnappt euch eure Mics, schaut gleich mal, ob die so funktionieren. Funktioniert, Simon, oder? Ja, perfekt. Sehr schön. Schön, dass ihr da seid. Alex, wie geht's dir?
Gut. Jetzt schon.
Sehr schön, sehr schön. Ja, ja, mega.
Viel, viel besser als ein paar Monate her. Schon. Ziemlich schön hier zu sein.
Es geht immer runter wie Butter, ne, wenn du das sagst. Wir gucken uns gleich natürlich und starten auch gleich sehr, sehr tief ins Thema rein. Sepp, bei dir auch alles? Paletti, München geskippt?
München habe ich gecancelt, ja. Dass ich pünktlich hier sein kann, dann mache ich es nächste Runde.
Perfekt.
Machst du kurz schauen?
Ja.
Ah, jetzt geht's.
Jetzt.
Ja. Kleine Hürde eingebaut. War aus. Kri, wie war es bei dir heute? Heftigen Tag gehabt?
Nein, ist eigentlich gut gegangen. Also wesentlich entspannter als die letzten Jahre, dadurch, dass wir den Sunrise-Hike heuer auf Samstag verschoben haben. Also das ist schon mal absolut positiv. Normalerweise war immer an dem Tag 3 Uhr Tagwache und heute war perfekt so. Ja.
Der Sunrise-Hike findet nämlich am Samstag statt und die Party findet auch am Samstag statt. Also es wird ein 24-Stunden-Programm für alle, die dabei sind. 3 bis 3, die ganze Base5-Crew ist am Start. Auch David Pohler. Okay. Gut, jetzt sind wir drin, jetzt sind wir da. Wir starten gleich rein, um einfach mal ein bisschen einen Eindruck zu bekommen für die, die es nicht mehr im Kopf haben, beziehungsweise die sich, ja, ob man das nochmal sehen will, weiß ich nicht, aber wir lassen euch jetzt einfach keine Wahl. Und zwar gibt es das Ganze nochmal zu sehen.
Super.
Ich hab vorher gefragt, ob wir es nochmal zeigen dürfen. Erstmal danke, dass wir es zeigen durften, Alex. Erstmal vielleicht, wie ist das für dich, wenn du das jetzt nochmal siehst? Wie oft hast du es schon gesehen?
Ja, oft jetzt. Ja, das ist eigentlich kein Problem. Ich glaube, dass beim Anfang war ein bisschen schwierig für den Kopf. Aber ich habe überlegt, was ich falsch gemacht habe, was ich besser für nächstes Mal machen kann. Und das ist immer, jedes Mal ist immer leichter. Und jetzt, das war das erste Mal, glaube ich, von ganz oben den ganzen Lauf gesehen. Das war besser als gedacht. Aber und nicht so schnell, das ist das Einzige. Aber man sieht, dass etwas nicht 100% war. Das sieht man schon.
Danke dir. Ja, wir haben das Video auch nochmal hergenommen, um so ein bisschen den Einstieg natürlich zu schaffen. Klar, diese Erinnerung auch uns hervorzurufen. Und mich würde extrem interessieren, Kri, ich weiß, wir haben jedes Rennen alle irgendwo von irgendwo, manche auch gemeinsam verfolgt. Manche hatten irgendwie einen besseren Stream, da stand in manchen Gruppen, wurde schon gebrüllt und die anderen hatten noch nicht die Zieleinfahrt bei manchen Rennen. Wo hast du dieses Rennen geschaut und wie war dein Gefühl, als du diesen Einschlag gesehen hast?
Ja, ich kann mich noch gut erinnern, was das für ein Tag war. Wir waren mit unseren Kids in Seefeld Skifahren und ich habe das Rennen am Handy gestreamt, was eigentlich verboten ist, aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ihr halt immer genau wissen wollt, was passiert beim Alex und zumindest an Alex sein Lauf. Und sie sind dann schon vorgegangen und ich habe nur beim Auto geblieben, weil ich unbedingt den Lauf noch sehen wollte. Und ja, haben schon während dem Lauf natürlich gemerkt, dass er nicht bei 100% ist, oder eigentlich haben wir es vorher schon gewusst, aber halt die Tage vorher ist es auch einigermaßen gut gegangen, dass er aufs Podium hat fahren können. Und ja, natürlich ist das jetzt die längste Abfahrt. Und ja, man hat beim vorletzten Sprung, bei dem leichten Hügel, hat man schon gemerkt, dass eigentlich die Kraft am Ende ist. Und natürlich dann ja, die letzte Kurve, und dann tragt sie ihn raus und ja, dann der Einschlag. Und man dachte, na fuck, nicht schon wieder, quasi eine Verletzung. Und ja, man hofft ja in dem Moment, dass er schnell wieder aufsteht und quasi alle grüßt. Und es war außer der Rennausfall nichts weiteres. Aber man hat dann schnell gemerkt, dass eigentlich ein bisschen mehr los ist, weil er einfach nicht gleich aufgestanden ist und man dann gleich eben Blutspritzer gesehen hat und ja, gemerkt hat, irgendwas stimmt gar nicht. Und dann, ja, dann marschiert natürlich das Ganze und man fragt einmal nach und schaut, wo kriegt man jetzt Informationen her? Was ist jetzt wirklich? Und hat versucht dann natürlich sofort irgendwie Kontakt irgendwie aufzunehmen, hat natürlich am Anfang noch keiner gewusst, was da Sache ist. Und ja, ich bin dann irgendwie nachher zu, trotzdem, wo das länger gedauert hat, dann Richtung Kitz, aber war dann schon irgendwie so ein bisschen in Trance, weil man gemerkt hat, ja, hoffentlich ist es da nichts Schlimmes. Und habe dann relativ früh einen Anruf schon bekommen von Alex Mutter, an das kann ich mich noch erinnern, die ja komplett aus dem Häuschen war und so quasi hat immer von offenen Unterschenkelbruch gesprochen und wer soll es operieren und was soll man machen und wer ist da Dings. Und ich habe sie mal versucht irgendwie zu beruhigen und das war so die erste Diagnose, dass es wirklich nur, gerade was das Bein anbelangt, nur massiv schlimmer ist, und das war schon sehr heftig, wo man gedacht hat, nein, das ist jetzt nicht der Kreuzband, sondern das ist schon deutlich mehr. Ja, waren dann im Austausch, haben dann auch versucht, mit Ärzten zu reden. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mit dem Dr. Christian Fink auch dann recht schnell telefoniert und habe gefragt, ob er schon irgendwas gehört hat. Und es waren halt alles so Mutmaßungen, weil natürlich noch keiner gewusst hat, was wirklich Sache ist. Aber ja, war schon super heftig. Damals, also habe ich noch überhaupt nicht einmal gewusst, dass von der Schulter nur irgendwas überhaupt dabei ist. Man hat gewusst, okay, schwere Beinverletzung. Und ist erst dann, ja, im Laufe des Tages dann oder ein paar Stunden später dann die Message gekommen, kein offener Unterschenkelbruch, nur ein Cut. So wie das Cut ausgeschaut hat, ich glaube, das hat eh jeder irgendwie so vor sich. Weiß nicht, ob man das noch als Cut bezeichnet, aber auf jeden Fall war das so, okay, Cut, aber ist zumindest besser als offener Unterschenkelbruch und irgendwie ja, ausgekugelte Schulter. Okay, hat man mal, haben mehrere Leute, passt, ist einmal auf jeden Fall Entschärfung. So, das waren so meine ersten Stunden, ja, gefühlt 10 Telefonate immer so hin und her und eigentlich aber noch nicht zu 100%. Und erst so am Abend ist dann eigentlich so die Message gekommen, okay, das ist wirklich knöchern nix, aber trotzdem schon recht heftig. Und das waren einmal so die ersten Stunden, ja. Also schon heftiger Tag, ich weiß es noch genau.
Ich habe, Alex, hast du mit deiner Mama, mit deinem Papa mal darüber gesprochen, wie das der Moment für sie war?
Ja, aber das kann ich fast nicht erinnern. Aber das war einfach, das war ein Schock, sicher. Und aber auch die, also meine Mutter sind ja auch eine Krankenschwester. Und in so einer Situation können sie einfach sagen, okay, jetzt muss ich alles machen, was ich kann. Und das ist richtige Personen anrufen und schauen, dass alles so gut wie möglich wird. Aber und dann sofort im Flugzeug und dann nach unten. Das war seine eigentlich Priorität. Aber auch sein Gefühl war auch, hat nicht so gut geschlafen, glaube ich, diese Nacht. Oder vielleicht gar nichts.
Das glaube ich auch nicht. Ich habe tatsächlich deine Mama vorhin noch schnell eine WhatsApp geschickt und gefragt, ob sie mir eine Sprachmemo aufnehmen würde, die ich hier abspielen darf. Und ich hau die jetzt einfach mal rein. Ich hoffe, dass das jetzt laut genug ist.
The seconds after Alexander crashed, I was terrified. I was frozen with fear and I was thinking, this is not happening. This is just not happening. He is so strong. I wanted to get on that first plane and be there to support him.
I was in Atlanta in the US. It was early in the morning and I saw that the crash could be serious, but I hoped for the best and tried to convince myself that this is okay. But then when I realized that this was not okay, I also jumped on the plane.
Wie ist das so zu hören? Schon heftig, oder?
Ja, schon heftig. Emotionell ein bisschen. Und also deine Eltern ist immer dein erster Support und bester Support. Und so war es immer bei meinem Leben und in meiner Karriere. Und wenn ich entweder gewinnen oder verlieren oder einen Stütz mache, dann sind sie immer dort. Und ja, das ist super.
Auf jeden Fall. Ja, Sepp, wie war es für dich? Hast du das Rennen gesehen, beziehungsweise wann hast du das erste Mal davon mitbekommen, dass du da doch ein bisschen mehr involviert bist?
Also ich habe es nicht live gesehen. Ich war, wie es halt im Winter so ist, meistens in der Klinik und habe es dann mitgekriegt, weil ich glaube, die OP-Schwester, die Springer war, hat gesagt, da ist was Gröberes passiert und dann haben wir es halt alle im OP angeschaut und da wussten wir ja gar nicht, was irgendwie passiert ist. Man hat nur gesehen, das hat jetzt nicht ganz so gut ausgeschaut und vor allem die Slow-Mo war eher ungut. Aber wenn man ehrlich ist, hat man in dem Moment ja nicht das Ausmaß irgendwie einschätzen können oder ich zumindest nicht. Und dann gab es natürlich so, wie irgendwie klar war, wie das Verletzungsmuster so ungefähr ist, die ersten Telefonate in die Richtung. Aber so richtig, dass ich involviert bin, habe ich dann eigentlich erst etwas später erfahren. Ich glaube, einen Tag später, wenn ich mich nicht täusche.
Ja. Stimmt.
Wie mich der Schulterchef vom Inselspital in Bern angerufen hat. Das ist die große Uniklinik, wo du erst versorgt wurdest in Bern. Den ich sehr gut kenne, mit dem ich 2 Wochen vorher eine Live-OP zusammen gemacht habe. Ein sehr, sehr, sehr guter Mann. Und der mir dann gesagt hat, ja, Alex möchte gerne nach Innsbruck zurück. Und der mir dann die Bilder geschickt hat. Und dann, ja, also die Bilder von der Schulter und auch die Befunde vom Unterschenkel. Und dann habe ich mir gedacht, oh, jetzt wird's intensiv.
Das ist jetzt genau das Spannende und deswegen nochmal umso wertvoller, dass du jetzt da bist, weil der Kri hat es ja vorhin auch gesagt, es war von einem Cut die Rede, davor war von einem offenen Unterschenkelbruch die Rede, man hat von einer ausgekugelten Schulter gesprochen, ich weiß nicht, Hände hoch, wer hatte schon mal eine ausgekugelte Schulter, gibt es bestimmt den einen oder anderen. Kannst du uns da ein bisschen mehr teilhaben lassen? Was hast du gesehen, als du die Bilder gesehen hast und was war dann klar, oder dann war dir ja klar, was auf dich zukommt oder auf euch alle zukommt und auf ihn vor allem?
Ja, das erste war natürlich, dass es ist ja im Notfallsetting in der Uniklinik in Bern der Unterschenkel versorgt worden. Das war auch zwingend notwendig. Da gab es auch gar keine Option, irgendwo anders hinzufahren, weil man denkt, irgendwas anderes wäre vielleicht besser, sondern es war eine Notfalloperation. Ja, es war eine arterielle Blutung. Also das heißt, er hat sehr, sehr stark aus dem Bein geblutet und nur zum Abtransport mit einem Tourniquet, also mit einer Blutsperre letztendlich die Blutung einigermaßen gestoppt. Also das ist etwas, was unmittelbar und sofort versorgt werden musste. Und im Endeffekt war das, Alex, du kannst es wahrscheinlich auch von den Replays besser erzählen, der Ski ist aufgegangen und hat durch einen sehr massiven Peitschenmechanismus mit der Kante den Unterschenkel durchgeschnitten. Eben nicht ganz bis zum Knochen von der Außenseite hier, aber die Muskulatur durchgeschnitten und auch einen doch relevanten Nerv durchgeschnitten und die Gefäße, die mit dem Nerven verlaufen, und das sind relativ große Gefäße. Also insofern war das eine sehr, sehr schwere Verletzung und auch eine sehr relevante und gefährliche Verletzung, die unmittelbar versorgt werden musste. Und in der Uniklinik in Bern ist das aus meiner Sicht extrem gut gemacht worden, hochprofessionell. Es waren sofort alle dort im OP-Saal, die da irgendwie Kapazitäten sind, also es waren plastische Chirurgen, Gefäßchirurgen, Neurochirurgen, es waren alle da, die da was zu melden haben, inklusive der Unfallchirurgen, und es ist, glaube ich, sehr, sehr gut versorgt worden, zeigt ja auch der Heilungsverlauf am Unterschenkel, der zwar lange war, aber mit einer Nervenverletzung dauert es halt auch immer lange, und das war ein Teil der schweren Verletzung und der andere Teil war eben das, was dann mich mehr betroffen hat, eben die Schulterverletzung. Und die Schulter war jetzt nicht eine einfache Luxation, sondern eine letztlich untere Luxation. Also normalerweise kugeln Schultern nach vorne aus. Das ist so das Typische und ganz selten mal nach hinten. Und nach unten tun sie es aber ganz selten mal, also eigentlich fast nie. Und bei dieser unteren Luxation geht extrem viel an Weichteil kaputt. Und es war auch interessant, es ist kein Knochen gebrochen, es ist Knöchern überhaupt nichts passiert bei dieser Verletzung. Aber es ist sehr, sehr viel Muskel- und Sehnengewebe verletzt worden. Und im Prinzip ist die Schulter, wenn ich es jetzt mal salopp ausdrücken darf, innen drin rausgerissen worden. Und die Verletzung war wirklich sehr massiv.
Danke dir. Das heißt, dann ging es weiter von Bern relativ schnell ja dann nach Innsbruck, als der Unterschenkel gefixt war, oder? Das war in der ersten Woche danach noch?
Ja, ich glaube 2-3 Tage nachher.
Schon.
Ja. Mit Hubschrauber und dann wieder.
Ja, du hast Dienst. So. Dienstagabend bist du hier angekommen.
Ja.
Dienstagabend haben wir uns oben getroffen.
So 3 Tage dann. Ja.
Was war in den ersten Tagen, wann oder ab welchem Zeitpunkt hast du wieder Gedanken nach dem Sturz? Hast du alles voll mitbekommen? Warst du bewusstlos? Das konnte ich bis heute nicht richtig deuten. Ich habe dich auch noch nie gefragt. Oder kannst du dich noch erinnern?
Nicht so viel eigentlich. Also ich erinnere einfach an ein paar so Momenten, wo ich dann alles gesehen hat beim Baden, aber das war so schmerzhaft im Schulter, so unglaublich. Und das war die einzige, was ich gespielt hat. Ich habe eine Dinge, was ich erinnern ist, dass ich bin auf dem Boden gelegen so, erstmal so vorne und dann glaube ich, dann war alles weg, war so schmerzhaft im Schulter und dann bin ich auf dem Rücken gewesen und dann habe ich meinen Kopf so gemacht und dann habe ich gesehen, dein Blut einfach aus vom Boden. Aber Schulter war einfach scheiße. Das war so schmerzhaft. Und dann hat mein Physio da gekommen und einfach gesagt, dass du hast schon einen Sturz gehabt und jetzt muss man einfach schauen, dass dein Blut einfach und dann Hubschrauber. Und dann Eri nicht, gar nicht.
Dann weißt du auch nicht mehr, oder?
Weg, ja.
Okay. Kannst du dich noch erinnern, die ersten Tage und eigentlich Wochen wahrscheinlich waren ja wirklich richtig brutal. Ich glaube, wir sind Mittwoch oder Donnerstag zu Gelenkpunkt draufgefahren und waren da im Zimmer. Ich weiß noch, wie wir da reingekommen sind. Ganz, ganz gedämpftes Licht und du lagst im Bett und deine Eltern waren auch da und es war eine richtig merkwürdige Stimmung. Eigentlich war es voll schön, ihn zu sehen, aber es war so ein ganz dunkles Licht, das habe ich irgendwie noch so wie heute im Kopf und es war wegen der Gehirnerschütterung, glaube ich, war ja auch generell kein Bildschirm, alles Licht, alles dunkel. Aber was waren dann so die ersten Dinge, an die du dich noch erinnern kannst, die so einfach echt prägend auch waren?
Ja, also wie der Alex schon gesagt hat, es war natürlich am Anfang die massive Schmerzthematik, wo wir einfach viel im Austausch waren und so, was gibt's für die Möglichkeiten, wie können wir ihn unterstützen? Ich meine, das ist natürlich auch ein massives Trauma, was da irgendwo mitwirkt und was natürlich der Sturz auch verursacht, die ganze Verletzung und so weiter, das ist natürlich schon ein riesen Schweregrad, aber so generell auch was mental, ich meine, der ganze Körper, das hast du richtig gemerkt, war natürlich komplett im Alarmmodus. Ja, und das heißt, ja, wir waren viel im Austausch und schauen, was können überhaupt erste Step sein, was können wir überhaupt machen, damit wir irgendwas unterstützen. Ich meine, er ist im Bett drin gelegen und wir haben einfach ja versucht, irgendwie gut zuzureden. Nur das ist halt schwierig, wenn er weiß, okay, das Bein liegt da hoch, ist komplett eingebunden, die Schulter schmerzt wahnsinnig. Das sind halt, doppelt irgendwie, also er hat nicht die Möglichkeit, dass er mal irgendwo aufsteht oder sonst irgendwas macht, sondern er muss jetzt auf alles angewiesen auf einmal. Gell? Und das war so, irgendwie, wenn man gewohnt ist, dass der jedes Gewicht, was da drinnen ist, easy umeinander schupfen kann und auf einmal sieht man ihn so, ist schon heftig, wo man sagt, okay, auf einmal ist er in einer gewissen Art und Weise komplett hilflos und wir müssen jetzt schauen oder gemeinsam im Team müssen wir schauen, was für eine Steps wir jetzt setzen können und da ist noch gar nicht an Reha zu denken, also da war null Gedanke, jetzt, was ist jetzt Reha, sondern da war einfach nur, okay, was können wir ihm jetzt Gutes tun, was ihm vielleicht irgendwas hilft und wir waren dann dort, einfach, uns war wichtig, dass wir den Support einfach liefern, dass wir einfach dort live sein und einfach ihm beistehen irgendwo, gell, und versuchen hintenrum irgendwo schon zu schauen, was kann man machen, was können erste Schritte sein, was ist überhaupt der Plan, das war ja noch gar nicht ganz klar, wie und was ganz genau. Ja, haben dann versucht, auch die Tage drauf, ich war einige Male dann irgendwo dort, wo wir versucht haben, irgendwie Atmung, mit Atmung irgendwas zu machen, kann ich mich noch gut erinnern, wo wir so eine Art Meditationsreise irgendwie gemacht haben. Ich bin jetzt absolut nicht der Experte, aber haben wir versucht, irgendwie das Nervensystem positiv zu beeinflussen. Irgendwas, was das Ding einfach so ein bisschen nach unten kurbelt. Ich meine, du warst natürlich medikamentenmäßig vollgepumpt, gell? Das war natürlich schon massiv. Und eben, ich weiß, mit dem Sepp war viel im Austausch, so, okay, was ist jetzt der Weg und wie schaut es jetzt da aus? Aber man ist einfach so einfach hilflos. Gell? Man versucht ihm zu helfen, aber kann eigentlich in dem Moment nichts machen. Gell? Und das ist schon heftig gewesen. Aber trotzdem hat man hinten herum versucht, gleich schon alles in die Wege zu leiten, was irgendwie für die Zukunft, und wenn es nur Wochen später ist, zu machen, zu ebnen, was man vielleicht irgendwie von ihm fernhalten kann. Dass man schaut, dass das gleich schon, dass er weiß, es ist ein enger Kreis um ihn herum, die sich aber von Anfang an um das kümmern und die versuchen, das Beste da rauszuholen. Weil das kann man sich natürlich auch vorstellen, dass da natürlich Spezialisten aus der ganzen Welt anrufen und alles besser wissen und das braucht er noch und das braucht er noch und das ist noch wichtig. Und so, deswegen haben wir gesagt, nein, wir schotten das mal ab, waren da viel im Austausch auch mit Alex Eltern. Auch mit denen haben wir privat dann nochmal geredet, ohne Alex, und haben gesagt, du, was jetzt für ihn wichtig ist, was jetzt gut ist und so weiter. Das waren schon schräge Situationen, wo man sagt, okay, jetzt sind wir auf einmal in der tiefen Psychologie irgendwo mit drinnen, wo ja absolut nicht unsere Kernkompetenz ist, aber in die Richtung geht's halt nochmal. Das ist das Einzige, was wir jetzt aktuell irgendwo machen können. Das waren so die ersten Tage, bis dann Operation und das Ganze alles dazugekommen ist, und dann hat man schon ein bisschen konkreter sagen können, was war wirklich alles mit dabei. Ich meine, das hat man dort so ein bisschen untertrieben noch. Das ist natürlich einfach eine Wahnsinnsverletzung, was ich persönlich, und ich glaube auch, dass das Sepp so selten sowas gesehen hat, und ich glaube, der hat wesentlich mehr Schultern gesehen als alle da drinnen. Ja, ist einfach massive Verletzung, das muss man einfach sagen. Also eine der heftigsten Verletzungen, was ich schultermäßig überhaupt je gesehen habe, und das ist einfach nicht zu vergleichen mit einer einfachen Schulterluxation, sondern da war eigentlich alles ab, was ab sein kann, außer dass der Knochen noch irgendwie gestanden ist. Und das zeigt schon so, gell, dass wir eigentlich von Anfang an schon gewusst haben, natürlich war das Bein eine heftige Verletzung, keine Frage, und damals war auch noch das Ungewisse, aber man hat sich eigentlich von Anfang an schon mehr Sorgen eigentlich um die Schulter gemacht. Und das waren so die ersten Tage, bis wir dann eigentlich so ein bisschen einen Plan dann aufstellen haben können. Aber das ist erst dann nach der OP eigentlich losgegangen. Ja.
Wie läuft das bei euch dann ab, so im Team auch? Ihr wart dann wahrscheinlich auch viel mit Bernd noch im Austausch, aber dann untereinander. Die erste Schulter-OP war dann erst in der Folgewoche, oder?
Ja, sie war in der Woche nach dem Sturz am Donnerstagabend. Wir haben ja im Endeffekt das erste MRT, das in Bern gemacht worden ist, hat uns ja auch noch nicht das volle Verletzungsausmaß gezeigt. Wir haben ja noch wesentlich mehr tun müssen, um vorher überhaupt zu wissen, was genau los ist. Das eine sind die Muskelsehnenverletzungen, die da waren, aber auch die neurologische Verletzung war ja enorm, und die ist ja auch der Grund dafür gewesen, dass es so brutal wehgetan hat und dass man auch den Schmerz ganz schwer in den Griff kriegen konnte, weil uns aufgrund von der Verletzung der Nervenstrukturen auch viele Möglichkeiten genommen wurden, den Schmerz gut zu behandeln. Also gerade um die OP herum ist es so, dass wir sonst üblicherweise mit Nervenblocks arbeiten, sodass dass die erste, zweite, dritte Nacht komplett schmerzfrei nach einer Operation ist. Schulter-OPs können durchaus mal ziemlich arg wehtun. Mit diesen Nervenblocks tun sie gar nicht weh. Beim Alex konnten wir keine Nervenblocks machen, weil diese zentraleren Nervenstrukturen so verletzt waren, dass wir auf keinen Fall riskieren wollten, durch einen Nervenblock da nochmal was oben drauf zu setzen, weil der Nerv dadurch ja blockiert wird. Und dadurch ist er ja schon in eine Schmerzspirale reingekommen, die sehr ungut war. Er ist mit extrem viel Schmerz schon gekommen, und dann ist ja auf die Verletzung obendrauf noch die OP gekommen, die ja auch eine Verletzung ist. Also da macht man ja was, das ist eine Verletzung, kann man nicht anders sagen. Auch mit dem Ziel, was zu reparieren, aber das tut ja dann nochmal mehr weh. Und diesen Schmerz haben wir dann auch mit den, sagen wir mal, normalen Schmerzmitteln kaum sinnvoll in den Griff kriegen können. Und das war schon eine ungute Situation, weil die Schmerzwarnung schon da war. Also das Schmerzgedächtnis war schon voll angetriggert, und das ist normalerweise ja unser Ziel, dass wir eben versuchen, den Schmerz am Anfang komplett auszuschalten, damit es dann gar nicht erst zu dieser Entwicklung vom Schmerzgedächtnis kommt. Und die Geschichte war ja schon rum ums Eck. Also das Schmerzgedächtnis war ja schon voll da, bevor wir überhaupt nochmal einen draufgesetzt haben. Und das war schon schwierig. Ja.
Und das war euch aber von Anfang an auch bewusst, dass das ein Sonderfall so auch ist mit diesem Schmerz, mit der Schmerzthematik, oder ist das euch erst im Verlauf der ersten Tage dann so richtig klar geworden?
Na, dass das eine schwierige Situation ist, war allen klar. Also das haben wir gewusst und ich meine, der Alex, glaube ich, hat auch von Anfang an selber realisiert, das ist jetzt nicht irgendwie ein bisschen Verletzung, sondern das ist wesentlich mehr als nur ein bisschen was. Und auch eine normale Schulterluxation, die tut ja eigentlich, wenn sie reponiert ist, nicht mehr groß weh. Das tut eigentlich nicht mehr so arg weh. Und die Nervenverletzung hat das Ganze halt potenziert und ich würde sagen mindestens das Zehnfache vom Normalbetrieb.
Kannst du dich an die ersten Wochen noch sehr gut erinnern? Wie war das für dich? Schmerzthema war da. Ich glaube, Angstzustände waren definitiv zu spüren. Wie waren die Nächte? Konntest du überhaupt schlafen? Wie war das für dich?
War schwierig. Ich glaube, so im Rollstuhl auch schwierig. Also die ersten acht Wochen war schon sehr schwierig. Viel Schmerzen, also beim Schlafen könnte ich gar nichts machen. Das war einfach 4 Stunden Maximum pro Nacht und immer beim Abend war immer so, dann hat Schmerzen richtig angekommen. Und dann habe ich Schmerzmittel genommen und dann schlaft man nicht so gut und durch zum Tag war eigentlich das beste Gefühl. Dann haben wir ein bisschen, also mit meinen Eltern und so, war ich immer dabei, können wir ein bisschen machen, aber nicht so viel, ein bisschen Fernsehen schauen und so, aber da war schon mühsam. Das war richtig, richtig schwierig. Auch für Kopf und für die ganze Situation, also so viele Medikamente und mit diesem Trauma, diesen Schmerzen und diesem Gefühl, dass ich eigentlich, ja, diese Angst, was sie gesagt hat. Ich habe immer gesagt, dass ich möchte nie mehr Skifahren machen beim Anfang. Das war einfach schwierig zum Überlegen. Und auch diese Gedanken, was ich immer dann im Kopf gehabt hat, war Schmerzen und das Stütz. Und das ist einfach alles ein bisschen scheiß war. Aber dann hat es langsam ein bisschen zur Progression gegangen und dann für Kopf auch viel, viel einfacher. Aber hat lange gedauert.
Die ersten Wochen nach so einer schweren Verletzung, Sepp Krieg vielleicht auch, ihr habt, wie wird da auch psychologisch dem Patienten in dem Fall jetzt dann auch nochmal geholfen, beziehungsweise wie kann da geholfen werden? Oder was waren so die Key Facts, die geholfen haben? Also meine Wahrnehmung war auf jeden Fall natürlich das Thema Familie, Umfeld voll da. Ich meine, wir haben es von deinem Papa, deiner Mama gehört, sofort in den Flieger gesetzt, boom, das waren die ersten, die da waren. Ich glaube, das ist einfach schon mal extrem wertvoll, dass das auch so möglich ist, dass sie dann so schnell für dich da sein konnten und auch rund um die Uhr da sein konnten. Ich glaube, deine Mama hat am Anfang sogar im Krankenzimmer auch übernachtet, oder? Um quasi auch nachts für dich da zu sein.
Ja, wegen Schmerzen war es so groß, weißt du? Und auf einmal haben wir gedacht, also, was soll man jetzt machen? Ich kann ja fast nicht schlafen und sie ist meine Mama und sie sind immer wie eine Krankenschwester eigentlich. Ich möchte einfach helfen und hat gut geholfen eigentlich.
Ja. Was gab's? Psychologische Support? Gab's dann gleich was zum Start?
Ja, wir waren am Anfang direkt im Austausch und haben gemerkt, dass das jetzt definitiv komplett anderes Mindset war als zum Beispiel beim Kreuzband. Das war überhaupt nicht vergleichbar. Da war nicht eine Sekunde, wo nur ansatzweise daran gezweifelt hätte, wieder zurückzukommen. Also das war von Tag 1 das Feuer, was man vom Alex eigentlich kennt. Und das war irgendwie so in der Anfangszeit so gefühlt erloschen. Er war so irgendwie, ja, trotzdem war er immer super nett, gell? Also das ist, du bist ins Zimmer gekommen und er hat gegrinst, obwohl es ihm jetzt Hundeelend irgendwo das ihm geht. Also das hat er nie verloren und das zeichnet ihn ja aus. Aber man hat schon gemerkt, dass er so das Brennen, so den Fokus, einfach den Medikamenten geschuldet, dem ganzen Trauma, was er da einfach mit sich getragen hat und einfach der Schmerzthematik, war das einfach komplett anders. Gell? Also hat das gemerkt, dass er das Ungewisse, was passiert jetzt? Kann ich jemals wieder gehen? Kann ich jemals wieder das Bein belasten? Kann ich jemals wieder mit der Schulter irgendwo was machen? Das, was einfach keiner beantworten hat können, klarerweise. Und da, wo natürlich viel gemutmaßt wird und natürlich die ganze Welt irgendwie schlaue Ratschläge irgendwo hat. Und wir haben natürlich von Anfang an dann irgendwo gewusst, dass das definitiv jetzt Hilfe braucht. So, sonst kennt man Alex so, okay, super stark, der braucht eigentlich keine Hilfe, der ist so Mindset so super klar und eigentlich macht er das alles perfekt alleine oder beziehungsweise mit seinem Team. Diesmal hat man gemerkt, okay, er braucht definitiv Unterstützung, braucht zumindest irgendjemand, der außerhalb von dem Kreis ist, der sich damit auskennt, der wirklich Experte da in dem Bereich ist, wo man einfach mal drüber reden kann, wo man einfach mal beschreiben kann, wie was geht da in ihm vor. Und dann haben uns abgestimmt und geschaut, okay, wen kann man da mit dazu holen und haben dann Kontaktpersonen gefunden aus unserem Netzwerk und haben dann einfach mal die Brücke hergestellt und haben auch gesagt, man soll sich einfach mal drauf einlassen, einfach mal schauen, wie matcht das, wie passt die Chemie. Und ich glaube, das war in der Anfangszeit super wichtig. Wir haben dann auch versucht, mit seinen Eltern zu reden, die natürlich auch komplett fertig waren, und haben auch versucht, sie mal ein bisschen da rauszunehmen aus der Schussbahn oder das 24-7 quasi oder jemand neben seinem Bett hockt, was jetzt gefühlt ja, der ist ja top versorgt dort, gell? Und das ist ja, das macht ja auch verrückt, wenn du dein eigenes Kind da die ganze Zeit siehst und so hilflos siehst. Und haben auch versucht, dann die Eltern so ein bisschen auf andere Gedanken zu bringen, haben sie mal eingeladen, dass sie in die Base kommen, haben mit ihnen auch geredet, was Sinn und Zweck ist oder was vielleicht dir hilft und was vielleicht dann too much ist und so. Das waren am Anfang einige Gespräche, die was man vielleicht so nicht mitgekriegt hat, aber das war super wichtig, da einfach einen Kreis zu schaffen, wo er Vertrauen hat, aber wo er nicht quasi überbeschützt ist, sondern trotzdem schaut, dass es vorwärts geht, dass man irgendwie Motivation findet, selbst wenn es ungewiss ist. Und wie gesagt, am Anfang ist da jemand dazugezogen worden, der da auf jeden Fall Experte ist, und ich glaube, das war am Anfang super, super wichtig. Und auch, ich glaube, für uns war es wichtig, dass man, ja, weiß, in dem Bereich wird auch was gemacht und nicht nur körperlich wird alles ja, bis ins kleinste Detail geplant, sondern eben auch gleich das Mindset-Thema und die psychologische Ebene da mit dabei zu halten am Anfang.
Ich glaube, bei uns war ja auch extrem wertvoll, dann Miri, Dani haben da natürlich auch behandelt, waren dann, nachdem dann du auch wieder zu Hause warst, dich zu Hause behandelt. Ich glaube, die Bilder waren sogar bei Bild Online. aus dem Ankleidezimmer. Genau. Und dieser Team-Spirit und dieser Austausch hier zwischen Physios, zwischen dir, dann aber wiederum natürlich auch mit Sepp und mit der ganzen Ärzte-Crew, Christian wäre auch eigentlich immer wieder involviert, ist, glaube ich, was extrem Wertvolles und was es auch nicht überall so gibt. Und wir haben das ja mitbekommen, dass es bei euch auch so war. Da waren wahrscheinlich rund um die Uhr auch Gespräche zu den Themen. Aber man muss ja auch sagen, Alex war ja nicht der einzige Patient in der Zeit wahrscheinlich. Wie lässt sich das in so einen Alltag dann für dich auch selbst gut umsetzen? Dass du zwar irgendwie schon gedanklich nonstop bei ihm bist und das Beste für ihn machst und tust, aber trotzdem die anderen Patienten nicht vergisst und auch dich selbst nicht vergisst, weil das ist ja dann, du musst halt performen Tag und Nacht, oder? Wenn es irgendwie mal knallt und doch irgendwas ist und du wirst reingerufen und dann ist trotzdem noch auch eine Family daheim. Wie waren das so? Müssen ja auch brutal intensive Tage gewesen sein für dich.
Ja, sie sind noch nicht ganz vorbei.
Kommen wir gleich noch also, dazu. Ja.
Es war natürlich Winter. Winter ist bei uns immer noch mal ein Stückchen mehr los. Im Sommer ist es nicht langweilig und im Winter ist es intensiv. Diese Woche werde ich wahrscheinlich so schnell auch nicht vergessen. Ich werde auch den 18. Januar nie vergessen. Das war der OP-Tag.
Ich auch nicht.
Der 18. Januar war wahrscheinlich seit meiner Trauma-Oberarztzeit der schlimmste OP-Tag meines Lebens. Ich habe mich auf. Nein, das ist. So war es nicht gemeint. Nein, es war eine sehr, sehr intensive und auch für mich, glaube ich, inhaltlich extrem fordernde Operation, das vernünftig hinzukriegen. Und es hat auch echt lang gedauert. Es ist selten, dass ich sagen kann, dass ich mal eine OP überhaupt so lange gehabt habe. Und dann ist das ganz gut gewesen, aber dann war der Tag ja noch nicht vorbei. Es war 23 Uhr, wie wir fertig waren. Und ich habe dummerweise davor einer Kollegin versprochen, die 12-jährige Tochter ihrer oder die beste Freundin ihrer 12-jährigen Tochter noch mit ihr zusammen zu operieren, die sich einen Ellbogen zerschossen hat. Und der war auch nicht schön, der Ellbogen. Und das war dann ungefähr 2:30. Und dann war ich 3 daheim und am nächsten Tag ist 7 wieder weitergegangen. Also den Tag vergesse ich so lange nicht. Was ich aber auch nicht vergessen wäre, eigentlich sind beide OPs sehr, sehr gut gegangen an diesem Abend und auch gut geworden. Und wir werden auch das Thema hier gut zu Ende bringen, da bin ich auch überzeugt davon. Auch wenn es sind Dinge, die kannst du nicht garantieren, aber irgendwie glaube ich auch dran, dass es so sein wird. Und wenn ich nicht dran glauben würde, dann müsste ich aufgeben und dann müsstest du aufgeben und das tun wir nicht, weil wir glauben dran. Genau.
Ja, vielen, vielen Dank. So ist letztendlich so eine Phase von der Reha angelaufen, richtig heftig. Und es ging dann doch irgendwann besser. Ja, es hat sich besser angefühlt. Wir haben dazu ein kleines Video gemacht. Das hat bestimmt der eine oder andere oder vielleicht sogar fast alle von euch auch gesehen. Ich zeige es euch trotzdem nochmal. Weil wir sind dann in eine Phase, in eine weitere Phase gekommen. Ich weiß nicht, von wie vielen Phasen, es hat eben auch schon, von wie vielen Phasen wir jetzt mittlerweile sprechen. Aber es gibt einfach vielleicht eine erste und eine zweite Phase, wenn man es so sagen will. Du sitzt jetzt leider hier auf der Couch und bist nicht irgendwo am Berg. Aber diese Zeit eben, wann war so der erste Step, wo du gemerkt hast, boah, jetzt im Training, da geht was weiter und du fühlst was. Wie viele Wochen hat das gedauert? Könnt ihr das noch ungefähr sagen?
8 Wochen im Rollstuhl, oder? Und dann nach Rollstuhl hat es weitergegangen. So, richtig eigentlich.
Also wo du die ersten Schritte wieder machen konntest, haben auch gesehen, das Leuchten in den Augen, als du wieder gehen konntest, die ersten Schritte machen konntest.
Mhm. Ja, das war ein großer Schritt. Das war super. Und eigentlich war das so von Gefühl her, aus von Rollstuhl war eigentlich dann, wo dann auf von Kopf her das beste Gefühl war. Dann könnte ich viel mehr selber machen, auch, weißt du, so rundum und um ein bisschen spazieren, nicht immer Hilfe und mit den Schultern und auch im Rollstuhl ist schwierig. Dann kann man fast nicht machen, weißt du. Und wenn ich dann den Gefühl hat, dann kann man ein bisschen besser trainieren und besser etwas machen, sowieso.
Ich weiß nur, der Tag, wo wir zum ersten Mal gehen probiert haben. Und da ist parallel, das war nicht abgesprochen, ist Jesus Walks ist gelaufen. Ja. Das war das war richtig geil. Ich weiß nicht, deine Mutter war da mit dabei, weil die oft bei Sessions dann irgendwo am Ende mit dazugekommen ist und irgendwas gefilmt hat. Ich glaube, die war mit einer Freundin von ihr oder war das eine Verwandte oder irgendwo. Also, es waren ständig irgendwelche Leute, die da zugeschaut haben. Das ist ja oft so. Auf jeden Fall, ich glaube, die hat Tränen in die Augen gehabt, wo du wieder gegangen bist. Ja. Und das war schon ein cooler Zeitpunkt. Ich meine, im Endeffekt haben wir relativ schnell gemerkt, dass das Bein super anspricht. Klar, der Nerv war so das Thema, aber wir haben schnell gemerkt, okay, da ist was möglich. Und es ist dann eigentlich von dem Zeitpunkt, wo wir aufstehen und gehen, ist eigentlich extrem schnell gegangen. Ja. Natürlich noch nicht die volle Funktion vom Bein, aber das war dann schon etwas, wo wir gemerkt haben, das wird einfach ein Riesen-Step in der Reha bedeuten, weil ich meine, das war der Sepp am besten. Liegen und Sitzen für die Schulter, für jede Schulterverletzung natürlich Worst Cases. Und natürlich, es ist immer cooler, wenn ich aufstehen kann und einfach mal mich ein bisschen durchbewegen kann, einfach mal die Wirbelsäule in eine andere Position bringen, meinen ganzen Brustkorb, meinen ganzen Arm und so weiter. Und das war halt bis dahin nicht möglich. Es war alles harte Arbeit. Man hat sich immer überlegen müssen, nicht nur, was macht man jetzt in der Session, sondern wie kommt man überhaupt dorthin, wo ich was mache. So mit dem Lift, mit die Stufen da hinten, weiß ich noch genau, wo man, ja, einige Schrecksekunden gehabt haben, wo wir wieder irgendwie schief gelandet sind, mit Einbeinsprung hoch und so. Also ja, das waren schon Struggle, aber es war irgendwie, so wenn ich mich zurückerinnere, eine spannende Zeit, weil da hat man gemerkt, okay, es geht was voran und wir sind so aus der ersten passiven Phase ein bisschen raus. Jetzt kann man das selber in die Hand nehmen und ja, wichtig war halt, wir waren halt ständig irgendwo im Austausch. Also ich weiß nicht, seit wie viele Telefonate wir geführt haben seitdem, aber das waren schon einige und du hast sicher noch 100.000 andere Telefonate geführt. Also da ist schon einiges an Zeit da, was man rundherum dann mit reinsteckt, was so keiner sieht, aber was super wichtig sein, dass man sich da einfach abstimmt und sagt, passt der Weg so? Und das ist ja nicht die Entscheidung von einer Person, sondern das ist ein gemeinsamer Weg von dem engsten Kreis, den wir eben am Anfang beschrieben haben. Und da können eben einige Leute da mit dazu. Und hat aber auf jeden Fall super Spaß gemacht dann, so traurig es ist oder so hilflos man oft dann ist. Aber von da haben wir gemerkt, oder war zumindest mein Antrieb so, okay, jetzt können wir was machen. Und wir kennen ja einen Alex, seine Wundheilung mittlerweile, die definitiv anders ist als bei vielen anderen. Und er spricht auf alles super an. Und das war so, okay, man sieht Licht am Ende des Tunnels. Ja. Was das dann am Ende heißt, das weiß keiner. Aber wir sind zumindest nicht mehr machtlos und das war schon ein fetter Step, muss ich sagen. Ja.
Was mich zu dem Zeitpunkt wirklich beeindruckt hat, war im Endeffekt der Mindset. Das sieht man so oft, also in der Arbeit, die wir so machen, wenn es eine positive Einstellung gibt, wenn der Patient oder der Verletzte positiv darüber denkt, das wird schon wieder. Allein dieser Gedanke und so banal der sein mag, der hilft extrem viel, dass es auch vorwärts geht. Und das hat nach diesem extremen Tief, kurz nach der Verletzung, während dem Stationären, wie du bei uns in der Klinik warst, dann vielleicht noch, waren es dann noch so 2 Wochen danach, wo es wirklich zäh war. Und dann hat man aber eigentlich wirklich gemerkt, dass dein positives Denken alles andere überfährt. Und ich glaube schon, dass es daran auch liegt, dass es so gut gelaufen ist. Weil ohne dieses positive Denken, wenn du immer nur drüber nachdenkst, das wird nichts und wo komme ich vielleicht doch nicht wieder zurück und das geht alles schief und das tut so weh und dann wird's auch nichts. Und das hat der Alex dann nach dieser, glaube ich, sehr nachvollziehbaren großen Frustphase, die da war mit dem Schmerz und wo auch alles so unsicher war. Und ich gebe auch zu, ich habe mich ja extrem zurückgehalten in irgendwelchen Prognosen oder Aussagen. Ich habe nie gesagt, das wird so oder so werden, weil ich, ja, ganz ehrlich, ich habe es auch nicht gewusst. Und sobald du aber wieder das Licht gesehen hast, war diese positive Stimmung, hat alles überstrahlt. Und das, glaube ich, ist der Schlüssel dann auch gewesen.
Und dann ging es in den Training, Urlaub. Da warst du unterwegs mit Mika, glaube ich, viel, gell? Wie ging es dann weiter? Ich glaube, das musst du uns am besten erzählen, weil du, ja, weißt, der Einzige, wie das genau war, wie sich das angefühlt hat.
Ja, ich war voll motiviert. Ich habe voll Gas gegangen weiter. Und das war beim Urlaub mit Michaela, war erstmal im USA und dann Mexiko und dann wieder zurück und dann mit dem Team den ganzen Sommer ab in Norwegen. Und etwas hat eigentlich gut geläuft, also viel Training gemacht, jeden Morgen richtig motiviert, Schmerzen war immer dort ein bisschen, aber das war nicht so eine schmerzhaft, dass ich viel gehabt hat, das war mehr so, okay, jetzt kann ich schon bewegen, Muskelkater ein bisschen, ist auch ein gutes Gefühl und dann ja, spielt man auch der Steigung. Also das war unglaublich. Das war richtig schön. Man kann anfangen zum Laufen, zum Springen, zum alles, was möglich ist, zu machen. War super. Schulter schon langsam gegangen, so wie jetzt eigentlich. Aber hat eigentlich auch beim Ende, so wann ich in Norwegen war, von Mai bis zum Ende Juni, haben wir unglaubliche Steigung gemacht. Das war, dann habe ich Klimmzüge gemacht mit dem Band. Das ist voll super gemacht und auch Push-ups und so. Und dann habe ich geglaubt, dass jetzt geht's. Jetzt geben wir Gas.
Und dann, wann hast du gemerkt, dass es vielleicht nicht mehr so gut weitergeht? Wann war der Zeitpunkt? Wo war das? Und wie genau lief das?
So Ende Juni, also im Juni sind wir immer in Norwegen mit dem Team zusammen. Und dann Anfang Juli bin ich dann wieder nach USA gegangen mit Michaela. Und dann habe ich gespürt, dass jetzt ist etwas bisschen falsch im Schulter. Ich habe das geglaubt, dass okay, jetzt wegen mehrere Training, mehrere Push-ups, mehrere, also Belastung, habe ich gedacht, also jetzt, das ist ein normales Gefühl. Und dann habe ich ein paar Tage ein bisschen ruhiger gemacht, war wieder besser und dann hat es so hin und her gegangen. Aber Ende Juli habe ich dann, so 20. Juli habe ich das gespürt, dass es etwas richtig komisch ist. Und haben wir Physio gemacht, ein bisschen mit den Nadeln arbeitet und eine Nacht war voll boom. Und dann mit Fieber und ja, richtig, richtig schlimm. Und dann zum Glück war ich im Bail, wo Dr. Sepp ein Jahr zusammen mit einem ganz guten Schulterdoktor gearbeitet hat. Und er hat gesagt, kannst du bitte hineinkommen, wir schauen. Und haben das alles gemacht. Und er hat gesagt, ja, das schaut nicht so gut aus im Schulter. Haben wir ein Bild gemacht, so, was heißt das? Flüssigkeit von Schulter ausgenommen haben wir gesehen, das war full im Set. So war es richtig so, pass eigentlich. Und dann hat er gesagt, dass er jetzt, wir müssen OP machen und hinein und alles sauber machen. Haben wir das zweimal gemacht und ja, bisschen schade.
Du hast die Nachricht mitbekommen, Sepp, wie war das für dich? Wo warst du da? Ich meine, wenn du den Arzt natürlich aus Wales kanntest, warst du wahrscheinlich erster Ansprechpartner direkt und wie war das?
Also ich habe bei Peter Millett in Wales habe ich vor 17 Jahren Fellowship gemacht. Knapp 1,5 Jahre war ich dort und kenne ihn sehr gut. Er ist ein guter Freund und auch mein Mentor aus der früheren Zeit. Und wie habe ich es mitgekriegt? Wo war ich? Ich war im Bett, es war 0.50 Uhr. Und das Telefon hat geklingelt und ich habe nachts ist mein Telefon halt so auf so einem, keine Ahnung, Nachtmodus oder wie das Ding heißt. Und erst wenn einer dreimal hintereinander anruft, geht der Anruf durch. Dann ist er durchgegangen und das war, bin ich aus dem Bett gefallen und habe mit ihm telefoniert und habe das dann erfahren und dann war die Nacht eigentlich auch gelaufen. Und wir haben dann am nächsten Morgen gleich wieder telefoniert, nachdem dann die Schulter gespült wurde und es war alles im Endeffekt voll mit Eiter und die Hälfte dessen, was wir rekonstruiert haben, war wieder kaputt, also wieder auseinandergefallen, weil der Infekt das zerstört hat. Und dann haben wir diskutiert, wie damit weiter umgehen und vorgehen und waren auch beide der festen Meinung, das muss unbedingt nochmal gespült werden, damit man möglichst die Sicherheit hat. Dann haben die Kollegen in Wales mit einem Infektiologen zusammen ein Programm aufgestellt, wie die Antibiose gemacht werden kann. Und nachdem Alex dann in einem, sagen wir mal, stabilen Zustand war, dann hast du die Reise zurück nach Innsbruck angetreten. Und dann ist es hier wieder weitergegangen. Also ich habe es, wie gesagt, auch sehr unmittelbar, also noch vor der Spülung, mitten in der Nacht erfahren.
Was genau bedeutet dieses Spülen der Schulter? Wie können wir uns das vorstellen? Also da waren ja Schrauben, Drähte und so weiter noch drin in der Schulter.
Nee, keine Schrauben und keine Drähte, sondern sogenannte Fadenanker, mit denen die Sehne am Knochen befestigt wird, dass sie am Knochen wieder anheilen kann. Und diese Phase war ja eigentlich schon rum. Also diese Sehne war an sich am Knochen komplett fest, weil sonst wäre sie auch nicht belastbar gewesen. Wir haben ja auch davor nochmal Bilder gehabt, da waren die Sehnen alle wunderbar. Und durch den Infekt löst sich aber diese Verbindung wieder. Und die Fadenanker haben sich aus dem Knochen herausgelöst und sind dann locker gewesen. Und der Infekt war im gesamten Gelenk. Und spülen bedeutet dann letztendlich arthroskopisch, das heißt über kleine Zugänge, letztlich mit sterilem Kochsalz, mit steriler Kochsalzlösung das Gelenk durchspülen, dass der Infekt dort rausgespült wird. Und dabei nimmt man ganz viele Proben vom Gewebe und von dem Material, das man entfernt. Das Material muss alles raus, alles Fremdmaterial muss rausgenommen werden, weil da sich Bakterien dran festbeißen. Und dann versucht man mit diesen Proben herauszufinden, was das für ein Keim ist. Damit man, wenn man den Feind kennt, kann man meistens besser gegen ihn kämpfen. Und und den Feind haben wir aber so nie gefunden. Das war leider auch ein Riesenproblem an der ganzen Geschichte, dass so ein richtig sauberer Keimnachweis nie da war, aber trotzdem ein fulminanter Infekt in der Schulter.
Wo bist du gewesen, Kri, wo du es erfahren hast? Oder beziehungsweise wie waren dann die Tage, die Gespräche und so? Also ich habe nur des Öfteren, das ist der worst, ich weiß nicht wie oft, Case gehört.
Ich kann mich noch erinnern, ich bin in der Früh aufgestanden und habe Nachricht auf meinem Handy gehabt von Michaela. Und der hat das in so einer Nachricht verpackt mit der ganzen Story, dass quasi das in Wales angeschaut worden ist, weil es nicht so gut funktioniert hat von der Schulter. Dann eben das alles, was jetzt der Alex erzählt hat. Und dass es schon operiert worden ist, alles entfernt worden ist. Und so, das war so mal die Nachricht. Und dann war so, fuck, jetzt... Die Verletzung selber wäre ja schon schlimm genug gewesen. Hätte ja eigentlich schon easy gereicht, wie wir gehört haben. Und wir waren ja eigentlich echt auf einem guten Weg. Also ich war super positiv, weil einfach der Fortschritt so enorm da war. Natürlich hat man gewusst, dass die Schulter noch nicht da ist, dass das Bein noch nicht da ist. Aber es ist echt massiv was weitergegangen. Und natürlich haben wir irgendwie so am Schirm gehabt und wir haben schon Schneetraining gesehen und wir haben irgendwie schon mit dem Winter irgendwo geplant und haben geschaut, okay, was braucht es noch quasi mit drauf. Wir haben gewusst, dass wir von der Schulter vielleicht nicht 120% brauchen für seinen Sport. Natürlich muss er alles können, aber wir haben gewusst, dass wir nur vom Bein her voll ready sein müssen. Und das war eigentlich alles auf einem super, eigentlich auf einem Mega-Weg für das Ausmaß der Verletzung. Und dann so eine Nachricht, denkt man, no way. Ja, ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist ultimativ gering natürlich. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist, also es gibt immer ein Restrisiko, keine Frage. Gell? Aber das wäre das Letzte gewesen, mit dem wir irgendwie gerechnet hätten. Ich meine, so Infektionen, dass es in der Akutphase und in den ersten paar Monaten ist, ja, das ist öfter mal. Aber dass es so nach so langer Zeit dann so aufflammt und dass quasi alles wieder auf Anfang gestellt ist oder nicht nur auf Anfang, sondern vielleicht sogar schlechter, das war am Anfang so irgendwie das Gefühl, war schon fetter Schritt in die andere Richtung. Und ja, haben natürlich dann im Team gesprochen und ja, da ist das natürlich öfter gefallen, so der worst, worst, worst Case. Man malt sich ja immer aus in so einer Reha-Phase, was kann alles passieren und ja, dass es irgendwo mal einen Rückfall gibt und so weiter, das ist ja ganz was Normales, gell, dass man halt auch vorher schon kennengelernt, dass eine Reha-Phase natürlich immer irgendwo so läuft, aber das ist nicht so gelaufen, sondern das war halt irgendwie so, ne? Und ja, war massiv, ist natürlich der worst, worst, worst Case, mit dem keiner gerechnet hat, aber auch da war natürlich schon wieder dann der Weg, so, okay, was kann man jetzt machen? Was ist jetzt der nächste Step? Und war dann in der Früh mit dem Sepp wieder im Austausch, haben geredet und so, was jetzt da die nächsten Schritte sein können. Ich glaube, das einzig Positive an dem Ganzen war, dass es wahrscheinlich weltweit irgendwie zwei Orte gibt, wo du sein kannst, dass wenn sowas passiert, und das ist wahrscheinlich einmal in Vail und einmal bei uns da, und das ist Gott sei Dank eben dort gewesen, weil ich glaube, wenn das irgendwie im Mexiko-Urlaub passiert, dann ja, brauchen wir uns, glaube ich, nicht ausmalen, was da dann alles passieren kann. Also da wieder Glück im Unglück, wenn man von sowas reden kann. Aber ja, war schon wieder dann in, was kann man machen? Kann er nach Innsbruck transportiert werden? Das war am Anfang so unsere Diskussion oder unsere Punkte, wo wir gewusst haben, das wird schwierig. Darf er überhaupt reisen mit Antibiotikum und was sind so die nächsten Wege? Ich habe jetzt auch so einen Fall noch nie erlebt. Also Infektionen schon, aber das ist so spät und jetzt mit so einem Ausmaß, das noch nie. Aber ja, ich kann mich noch aber erinnern, wie ich mit dem Alex dann telefoniert habe und das war 180 Grad gedreht, wie am Anfang von der Verletzung. Also das von dem Negativen war keine Spur. Also es war so ultimativ positiv, dass ich mir gedacht habe, okay, was für eine Medikamente hat der jetzt? Also was ist da? Das war echt, also der war so straight und war so, dass da eigentlich, ja, also ich war eigentlich echt extremst überrascht und eigentlich überwältigt, weil ich mir gedacht habe, wie geht das jetzt? Gell? Jetzt macht er so viel mit in so einem Jahr und dann passiert eigentlich so der worst, worst, worst Case und er ist trotzdem super positiv. Und das war eigentlich so das, wo wir gesagt haben, okay, ja, cool, go for it, ist scheiße, kann keiner was dafür, weil es kann wirklich kein Mensch irgendwas dafür. Wir müssen jetzt das Beste draus machen und das waren so wieder die ersten Wochen. Selbes Spiel dann wieder natürlich. Wir waren wieder auf einem guten Weg. War eigentlich wieder ja so, dass es wieder in die richtige Richtung geht. Waren eigentlich nur drauf und dran, dass wir sagen, okay, jetzt kann man den nächsten Step wieder setzen und die Infektion ist irgendwo raus. War aber nicht raus. War tatsächlich natürlich dann wieder, wo sind wir jetzt, Phase 3? Oder?
Ich weiß nicht. Könnt ihr das noch, wie oft war das? Wie oft wurde die Schulter gespült? 6-mal, 7-mal? Sowas? Öfter?
4-mal.
4-mal, ach so, okay. Und ist dann irgendwann klar gewesen, wo der Keim saß, was es für ein Keim war, den man behandeln konnte, oder ihr habt alles probiert?
Also letztendlich der Keim an sich ist nicht 100% klar und der Fokus, würde ich sagen, ist, da haben wir einen sehr erhärteten Verdacht, ohne dass das bewiesen ist, dass es der Fokus ist. Es ist mit Sicherheit eine, wir nennen das sekundäre Infektion, also eine früh postoperative Infektion ist etwas, was in den ersten paar Wochen nach einer Operation auftritt, wenn ein Infekt bei einer Operation passiert, was theoretisch immer ein Restrisiko ist, egal wie man es dreht und wendet, sowas kann leider unter allen Maßnahmen vorkommen, aber das war nicht unser Thema, sondern wir sind ja über ein halbes Jahr danach gewesen und es ist quasi ein Spätinfekt durch irgendetwas anderes entstanden. Und 200% können wir das nicht sagen, glaube ich, wo es herkommt. Aber wir haben da unsere Verdachtsmomente. Und ich glaube, dass wir jetzt auch in der Phase sind, wo wir sagen können, wir haben den ganz gut im Griff. Das sollte jetzt hoffentlich toi 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 erledigt sein. Auch wenn es nochmal einen ordentlichen nochmal ein Zwischentief gegeben hat, wo wir dann nochmal einen ordentlichen Rückschlag nach, jetzt lass mich überlegen, 3 Wochen nach dem ersten, 3 Wochen später. Alex, erzählst du, wie es losgegangen ist.
Ja, 3 Wochen nach diesen ersten Spielungen, oder die 2 ersten Spielungen, und dann wieder zurück Innsbruck. 3 Wochen ein bisschen Training, war mal schon ein bisschen motiviert. Aber ich glaube, jetzt es ist schon raus und kann man einen weiteren Schritt machen. Aber dann sofort noch einmal gekommen. So, das war für den Kopf schwieriger als das erste Mal. Ich habe gewusst, dann noch einmal hinein im Krankenhaus. Narkose 2-mal. Das ist auch für den Kopf ein bisschen so. Und Spülung. 2-mal Spülung und dann 10 Wochen mit Antibiotikum. Aber 10 Wochen im Gesamt und 6 Wochen nach die Fit-OP. Und jetzt sind wir 2,5 Wochen ohne Antibiotikum. Und das ist, schaut gut aus. Hoffentlich.
Fingers crossed. Wo hast du diese gute Laune, außer vielleicht von den Medikamenten, die du bekommen hast, oder dieses positive Mindset, sagen wir vielleicht positive Mindset, wo hast du das hergenommen? Wo nimmst du es überhaupt nach wie vor noch her? Ich meine, es ist so ein langer Prozess jetzt und jetzt geht's vor allem eigentlich auf die Saison zu. Alle, du siehst wahrscheinlich in deinem gesamten Umfeld nur noch irgendwie die Leute am Skifahren. Wie schaffst du es, hier weiter mit einem Smile durchzulaufen, überhaupt morgens aufzustehen? Also wo kommt das her? Und was gibt dir diese Kraft?
Ich weiß ja, wie schlimm es sein kann von der ersten Stütz, erste OP, wie viel Schmerzen es war. Das war schon schmerzhaft, mit den Infektionen auch. Aber nach dem OP keine Schmerzen. Und dann war eigentlich nur der Fokus, besser zu sein. Und ich habe eben im Kopf gehabt, dass jetzt in meiner Woche fahre ich Ski im Stelvio und dann geht es dahin. Und das war auch für mich vielleicht ein bisschen so Stressmoment. Und vielleicht nicht so schön, weil ich dann nicht 100% war, ob es funktioniert, wie es ist beim Skifahren und so. Und ich habe gefühlt, dass alles ein bisschen stressig war. Und wenn dann die erste OP und die 2 erste OP war, dann war es einfach für meinen Kopf zu sagen, okay, jetzt kann man alles ein bisschen nach unten, bis zurückhalten und weiterschauen.
Also einfach ein bisschen Speed rausnehmen, selber merken, ich brauche jetzt die Zeit, ich muss mir die Zeit nehmen. Dein Alltag war ja auf einmal ein komplett anderer. Also wie viele verschiedene Alltagssituationen du in dem letzten Jahr erlebt hast, das ist ja unglaublich, oder? Vom Skiprofi Anfang des Jahres, von Weltcup zu Weltcup, dazwischen Training, gucken, dass man irgendwie wieder fit wird, erkältet, trotzdem an den Start und so weiter und so fort. Dann Krankenhaus, brutale Schmerzthematiken, Angstzustände und so weiter und so fort. Dann Rollstuhl, dann wieder zurück ins normale Laufgame. Dann irgendwie auch einen guten Sommer gehabt, eine gute Zeit mit deiner Verlobten verbracht. Und dann wieder diese Rückschläge, wo du dich ja eigentlich bewegen konntest. Du konntest laufen, du konntest ja auch Auto fahren. Aber es war ganz klar die Ansage, so wenig wie möglich, so wenig Stress wie möglich, so wenig Bewegung wie möglich, um den Körper nicht unnötig unter Stress zu setzen. Wie schafft man diese verschiedenen Alltagswechsel so krass durchzuziehen?
Ja, es war schwierig, brutal schwierig eigentlich. Also nach die Fit-OP bin ich einfach so, okay, was ist jetzt los? Und was soll ich jetzt machen? Ich kann fast nicht machen. Also ich kann nicht im Sonne sein wegen den Antibiotikum. Ich kann nicht bewegen wegen der Schulter und muss immer mit Ruhe. Und was soll ich jetzt machen? Und die Startphase war immer das, okay, jetzt muss ich einfach akzeptieren, dass jetzt bin ich nicht ein Athlet, ich bin ein normaler Mensch, ich stehe auf und schau, was los ist.
Normaler Mensch. Okay, stehe auf und mache erstmal nichts. Ja. Cool, aber du hast ja die ein oder andere Aktivität gesucht, oder? Ich glaube, Studium in der Zwischenzeit gestartet.
Ja, und dann nach ein paar Tagen bin ich einfach so, okay, jetzt muss ich etwas machen. So, ich habe auf Google gesucht, online Studies, Real Estate, whatever. Dann habe ich, schon noch etwas gefunden. Acht Wochen. Aber eine super Zeit. Habe ich jeden Morgen einen Purpose gehabt. Und ja, Schule habe ich es lange nicht mehr gemacht. Und das war schon schwierig beim Anfang. Aber hat okay gegangen. Hat geschafft.
Sehr gut. Perfekt. Die letzten Wochen, wie würdest du es jetzt beschreiben? Also jetzt war ja so ein bisschen dieses daraufhin bibbern, Antibiotikum absetzen. Was passiert, wie reagiert der Körper, oder? Das war eigentlich so das Hauptding, wo man jetzt eigentlich überhaupt erst sagen kann, hoffentlich, dass es wieder losgehen kann. Ist es so? Ist es so, dass wie ihr auch kommuniziert, wo ihr sagt, okay, so ist jetzt, wir warten jetzt noch ein bisschen ab, oder kann es jetzt wirklich wieder langsam losgehen? Beziehungsweise was erwartet ihn jetzt noch? Ich meine, dein Kunstwerk, was du vollbracht hast, die krasseste Schulter-OP, die du gehabt hast, stundenlang, wurde ja innerhalb von einem Anruf um 0.50 Uhr zerstört eigentlich. Was ist überhaupt dann dein Antrieb, an dem Morgen aufzustehen, zu sagen, ja, die nächste Schulter machen wir wieder mit der gleichen Motivation? Weil das ist ja schon auch ein Tiefschlag für dich.
Ja, also zum Glück passiert sowas ja fast nie. sonst wäre die Motivation wahrscheinlich wirklich schlecht. Aber die Motivation ist eigentlich schon die, dass man, dass ich versuche, das, was ich tue, so gut wie es nur irgendwie geht, zu tun, und das jeden Tag. Und ich glaube auch, dass man vieles wirklich wieder gut in den Griff kriegen kann. Also das ist die Motivation eigentlich schon. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich mich da mit dem Alex vergleichen kann, aber vielleicht so ein kleines bisschen denke ich schon auch eher positiv als negativ. Ich bin wahrscheinlich schon jemand, der sehr viel Zweifel immer mit sich rumschleift und drüber nachdenkt, ob das oder so rum oder in die Richtung vielleicht besser wäre. Aber den Zweifel versuche ich mit mir selbst auszumachen oder fachlich zu diskutieren, wenn es ist. Aber den versuche ich nicht, meine Motivation beeinflussen zu lassen. Der Zweifel, glaube ich, ist sehr wichtig, um seine Passion voranzubringen. Und wirklich, ich glaube, dass Christian Fink ist schon mal erwähnt worden, ist für mich da auch jemand, der genau so agiert, der auch zum Teil in sich und auch in den Gesprächen, die wir beide miteinander führen, oft vom Zweifel zerfressen ist, weil er darüber nachdenkt, ist das das Beste, was wir gerade tun? Können wir es nicht nochmal ein Stück besser machen? Und in dem Fall ist es eher der Antrieb, nochmal einen draufzusetzen und sich Gedanken zu machen, wie man noch mehr rausholen kann. Und insofern, ich glaube, wir haben ein Ziel, und das Ziel ist ja nicht unrealistisch, und deswegen kann man auch motiviert bleiben, Ziele zu erreichen.
Cool. Und was wären jetzt die nächsten Steps? Abwarten, wie der Körper reagiert, und dann braucht es nochmal auf jeden Fall eine OP, oder? Das Kunstwerk braucht es nochmal.
Ja, also wir haben jetzt 2,5 Wochen und 2,5 Wochen ohne Antibiotika. Bis jetzt sieht alles super gut aus. Also wir sind ja, am Anfang waren wir nervös, alle beide, ob das auch alles safe bleibt, und jeder Tag, jede Woche mehr, wo alles gut aussieht, alle Blutwerte gut sind und sich alles in die richtige Richtung entwickelt, nichts mehr Schlechtes kommt sozusagen, ist ja wieder mehr Motivation, dass es in die richtige Richtung läuft, und dann werden wir dann nochmal ran müssen, ja. Das wird so sein.
Wir haben jetzt sehr viel auch von dem Workload gehört. Wir haben von diesen nächtlichen Anrufen gehört, von dem, was so kommt. Diese Motivation, immer alles nochmal ein Stück besser zu machen. Ich glaube, diese Leidenschaft für etwas zu haben, das ist ja auch das, was wir im Podcast mit dem Christian hatten. Diese Leidenschaft für das zu haben, da immer besser zu werden, das treibt einen an, das treibt dich vermutlich auch an. Aber jetzt ist es so, das ist jetzt ein Prozess seit letztes Jahr Februar, wo das passiert ist. Und da hängt ja was dran. Ich glaube, du musstest für die letzte OP den Urlaub unterbrechen, oder? Und das ist, finde ich, immer so das, was wir versuchen, ja auch unseren Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Base 5 Family mitzugeben, was wir selber auch im Team natürlich pushen, diese Leidenschaft für was zu haben und dann eben auch mal aus der Komfortzone rauszugehen oder sehr, sehr oft aus der Komfortzone rauszugehen und Dinge zu machen, die der Leidenschaft geschuldet einfach gemacht werden sollten und müssen, sind ja extrem wertvoll. Aber wo nimmt man in diesen Zeiten dann auch die Kraft her, wenn man eigentlich das Gefühl hat, jetzt läuft's gerade irgendwie, es ist gerade nicht klar, ob es besser wird?
Ich glaube, die Arbeit, also das, was man tun kann, bringt dann immer vorwärts. Wenn du aktiv werden kannst, wenn du das Gefühl hast, du hast irgendwie Kontrolle über das Thema. Schwierig wird's, wenn man glaubt, die Kontrolle verloren zu haben. Und das war beim Alex in der allerersten Phase so. Er hat wahrscheinlich geglaubt, er hat die Kontrolle verloren. Er hat das nicht mehr im Griff. Er weiß nicht mehr, was er tun soll. Und vielleicht in einer kurzen Phase auch das Gefühl gehabt, alle anderen wissen nicht, was sie tun sollen. Den Eindruck hatte ich am Anfang.
Ja, und, das stimmt. Und, aber mit so vielen Medikamenten habe ich sowieso keinen Kontrolle gehabt. Ja.
Und ich glaube, dass sobald das Gefühl wieder da war, dass man über eine Situation Kontrolle bekommt, läuft es auch wieder anders. Das ist bei dir so gewesen und das war dann auch bei mir so. Sobald am Anfang war ich auch sehr unsicher und musste erstmal alle Fakten zusammenbringen. Wir haben noch Neurologen gebraucht und wir haben noch zusätzliche Darstellungen von den Nervenverletzungen gebraucht. Und wenn man alles benannt gehabt hat, dann hat man das Gefühl gehabt, okay, jetzt kriegen wir wieder Kontrolle über das Thema. Und wenn man Kontrolle hat, kriegt man es auch hin. Und das ist auch dann der Antrieb, da weiterzumachen. Ich glaube schon, dass es zwischenzeitlich sehr, sehr schwierig geworden ist. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass das Sachliche und das Direkte zwischen uns arbeiten an diesem Problem miteinander, das ist nie so, dass man dafür keine Motivation mehr hat. Das ist die eigentliche Motivation. Die eigentliche Motivation ist genau das voranzubringen. Schwierig wird es, wenn die Außeneinflüsse dann zu viel werden und einem alles, was außenrum passiert, so viel wird, dass man die Kraft für das eigentlich Wichtige nicht mehr ganz hat. Da habe ich dann, muss ich ganz ehrlich sagen, auch zwischendrin mal ein bisschen, wie soll ich sagen, war ich an meiner Kapazitätsgrenze. Es war aber nie, nicht eine Sekunde, die Kapazitätsgrenze wegen dem Problem vorhanden. Das Problem mag noch so komplex sein, mit dem kommen wir irgendwie klar. Wenn es rundherum zu viel wird und man sich nicht mehr auf das Problem konzentrieren kann, dann wird es schwierig.
Ich glaube, das ist ja sogar so was wir hier in einem ganz, ganz kleinen Segment auch mitbekommen haben. Du natürlich noch ein bisschen mehr, aber auf einmal wollte uns jede Firma irgendwelche Produkte ans Bein binden, die auf jeden Fall dem Alex helfen wollen. Also uns wurden hier Sachen vorbeigebracht, für die mussten wir in den letzten Jahren Kredite aufnehmen und kämpfen und auf einmal standen sie vor der Tür, ohne dass sie jemand haben wollte. Und wir mussten sie nicht mehr reintragen. Also die haben sie sogar noch an Ort und Stelle gebracht, geputzt und poliert und dann hätte er sich reinlegen können, wenn wir das gewollt hätten. Das fand ich ganz, ganz spannend, was auf einmal passiert. Und das ist natürlich in dem, wenn so ein prominenter Fall kommt mit der Verletzung und jeder kriegt es mit und alle kriegen es mit, dann ist es natürlich auch klar, dass irgendwie jeder versucht mitzureden und das, glaube ich, wirklich von sich wegzuschieben, ohne sich gar nichts anzuhören und zu denken, ja, ich mache das Perfekte und ich weiß alles, ist ja wahrscheinlich extrem schwierig, oder? Konntet ihr euch da im Team auch so ein bisschen Kraft geben und euch so ein bisschen abschirmen? Also jetzt speziell Gelenkpunkt-Team, konntet ihr euch da so supporten und noch sagen, hey, der darf was dazu sagen und der nicht? Oder war das gar nicht nötig?
Ja, ich glaube, von den Leuten, die du schätzt und deren fachliche Meinung du auch haben willst, hörst du dir immer alles jederzeit an. Das ist gar keine Frage. Also das braucht man auch und man braucht schon auch mal jemanden, mit dem man drüber reden kann, wie das gerade so läuft. Auch wenn das jetzt, wir sind ja sehr gelenkspezifisch in unserer Praxis organisiert, auch wenn jetzt zur Sache an sich jetzt nicht jeder in der Praxis maximal viel beitragen kann, aber doch gesamtmedizinisch und auch als Freund und Partner in diesem Laden auf jeden Fall. Und das ist auch wichtig für mich gewesen zu jeder Zeit. Es ist auch wichtig für mich gewesen, dass es viele, ich meine, es hat sich herumgesprochen, das Problem jetzt, also gerade das Aktuelle. Und ich fand es nie ein Problem, wenn wir stundenlang telefoniert haben oder lange telefoniert haben und über Probleme geredet haben oder geredet haben, was machen wir jetzt, wann und wie. Problematisch wurde es, wenn ungefragt irgendjemand, der eigentlich überhaupt nicht involviert ist, irgendwie gewusst hat, wie es jetzt besser gehen könnte. Und das ist dann manchmal ein bisschen anstrengend. Und die Leute, die wirklich Input haben, oder hätten, die haben vorsichtig nachgefragt, ob sie Input geben sollen. Und deren Input war auch jederzeit herzlich willkommen und auch sehr wertgeschätzt und wichtig.
Ja, Kri, wie waren für dich so die letzten
Tage dann auch dieses Warten auf das Absetzen des Antibiotikums drauf hingefiebert. Endlich wieder weniger telefonieren, mehr trainieren.
Ja, es war jetzt ein Prozess von ein paar Monaten. Ich meine, wenn man normalerweise so das Pensum, was der Alex im Training fährt, oder wie man es auch schon im Mai zum Beispiel gemacht hat, war das, ja, eigentlich, es waren Bewegungssessions. Das war eigentlich im Vergleich, war das lächerlich, was wir jetzt da irgendwo gemacht haben. Trotzdem war nie der Punkt, dass wir gar nichts machen. Wir haben immer gewusst, wir müssen irgendwas machen. Und wir machen halt jetzt seit 3 Monaten irgendwie Bewegungssessions, so. Ja, die Intensität ist super niedrig. Die Übungen hängen schon da bei die Ohren raus, das ist auch klar. Aber viel Spielraum haben wir nicht. Wir waren immer im Austausch und gesagt, okay, das Antibiotikum und generell mit seinem Körper, das macht natürlich was, dass wir da jetzt nicht super viel beladen können, dass da Strukturen einfach angegriffen worden sind durch die ganze Infektion und durch das alles. War sondern klar. Wir haben aber auch noch am Schirm gehabt, dass es auch noch ein Bein gibt. Das, was man jetzt eigentlich so in den letzten Monaten irgendwie fast vergisst, dass das eigentlich am Anfang so das ist, was eigentlich jeder gewusst hat, wo die meisten Leute haben erst dann bei der Infektion mich gefragt, der hat in der Schulter auch Verletzung gehabt. So, weil jeder halt das Bild von seinem Bein irgendwo gesehen, aber die Schulter war so, ist ja eine Schulterluxation, das ist jetzt nichts Besonderes. Aber wie man merkt, das war halt schon super heftig und ja, das Load ist auf ein Minimum begrenzt momentan, nach wie vor. Wir versuchen, dass wir so unsere 3 Sessions pro Woche machen, viel Koordination, viele Sachen für den Fuß. Es bewegt sich trotzdem was. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man in einer gewissen Art und Weise einen gewissen Reiz setzt, aber der natürlich so dosiert ist, dass man auf keinen Fall irgendwas auslösen. Das war immer der oberste Fokus, dass man sagen, okay, wir lassen die kompletten Ressourcen von seinem Körper auf die Infektion, also dass die Infektion aus dem Körper raus kommt. Und das war ja Prio 1. Deswegen haben wir sowohl in der Physio geschaut, dass wir so wenig aggressiv wie möglich irgendwie reingehen oder den restlichen Körper irgendwie behandelt, als auch im Training. Ne, das ist natürlich komplett was anderes, wie wir die letzten Jahre gewohnt sind. Aber ja, spannende Erfahrung. Und das heißt halt nach wie vor hoffen, so Tag für Tag. Ausstand tut es aktuell gut, wir verfolgen alles, aber ich traue mich nach wie vor noch keine Prognose geben, weil man hat schon jetzt in den letzten Monaten gemerkt, dass man soll sich nicht zu früh freuen. Schauen wir sind vorbereitet und aus meiner Sicht, also egal was kommt, wir werden es irgendwie hinkriegen, aber ich bin super positiv, dass da das Ganze auch ein positives Ende nimmt. Ich glaube, sonst wird man nicht da sitzen. Und ich habe auch noch nie jemanden gesehen, der mit so wenig Belastung, so wenig Dosis, trotzdem irgendwie Muskulatur aufbaut. Also der braucht eigentlich nur einen Stimulus von einem Nerv, sonst braucht er eigentlich gar nichts. Und der Muskel wächst, da war jeder andere froh wahrscheinlich da drinnen. Schon super spannend. Also man lernt natürlich aus dem ganzen Prozess mega gutes Learning in allen Bereichen, im Austausch. Man merkt, auf wen man sich wirklich verlassen kann, wie die Kommunikation funktioniert und was einem Sicherheit gibt. Das ist jetzt gerade in meinem Fall auch super wichtig, dass wir uns da viel ausgetauscht haben, gerade mit dem Sepp oder alle, was da irgendwie involviert sind, aus unserem Team, mit Miri, mit Dani, mit Tammy, dass wir da einfach schauen, dass wir eine gerade Linie da irgendwie reinbringen und schauen, was in unserer Macht steht. Das haben wir versucht zu machen, das werden wir nach wie vor machen und das muss man halt auch mal respektieren, dass man nicht alles erzwingen kann. Und manchmal ist halt weniger dann mehr, das haben wir eben im letzten Jahr schon gehabt. Und jetzt hast du halt noch ein bisschen durchkämpfen, schauen, dass es hoffentlich die Infektion bald aus dem Körper raus ist, komplett. Dann hoffentlich gute OP und dann hast du wieder Reha. Und aber hoffentlich wieder mit ein bisschen Belastung und Step by Step und dann schauen wir.
Sehr cool. Ja, ich glaube, ihr habt jetzt alle sehr, sehr viel gehört, sehr intensiv mal den kompletten Verlauf durchgegangen. Gibt es denn von eurer Seite vielleicht noch die ein oder andere Frage? Wir würden noch uns ganz kurz Zeit dafür nehmen. Kommt natürlich auf die Fragen drauf an. Aber könnt ihr jetzt gerne noch was loswerden? Ansonsten keine Fragen. Alles geklärt. Perfekt. Dann möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei euch zwei natürlich bedanken, auch bei dir natürlich, Kri, dass ihr euch die Zeit genommen habt, wie gesagt, echt Uni war es, gell? Uni in München geskippt, einfach allein gelassen, die Studenten. Nee.
Getauscht,
perfekt. Jawohl. Geht nächstes Jahr, nächste Woche. Perfekt, Alex, vielen, vielen Dank dir, dass du dir die Dankeschön. Zeit genommen hast, wieder das Ganze irgendwie auch nochmal weiter durchzukauen, aufzubereiten. Wahrscheinlich hast du diese Fragen schon zu Genüge gehört und es kommt dir irgendwann aus den Ohren raus. Trotzdem ist es umso schöner natürlich für uns, dass du dir die Zeit genommen hast und es ist immer einfach schön, dass so aus so direkten Mündern zu hören, aus Köpfen zu hören, wie hat sich das angefühlt, wie war das und natürlich mit der fachlichen Expertise dazu bombastisch. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, Ihr habt auch einiges mitnehmen können. Die Leidenschaft, die es braucht, die gute Laune, die man trotz einem Tiefschlag nach dem anderen nicht verliert. Und wir hoffen, dass wir euch alle in den nächsten 2 Tagen auf jeden Fall hier im Rahmen vom Festival 5 noch das ein oder andere Mal sehen. Sunrise Hike habe ich schon angekündigt. Könnt euch schon mal schlafen legen und ein bisschen vorschlafen. Samstag wird dann in der Früh gehiked, es gibt Frühstück. Dann kann man noch eine Mountainbike-Runde drehen und dann geht's abends hier bis um 3 Uhr nachts auf 2 Floors richtig ab. Okay? Also sagt's gerne weiter. Vielen Dank, dass ihr da wart. Fetten Applaus nochmal für Sepp, Ki und Alex. Danke. Dann könnt ihr gerne oben an der Bar noch das ein oder andere kühle Gute-Nacht-Getränk genießen und dann geht's in die Haie. Morgen B615 und Eisbaden danach, wenn jemand nicht weiß, wie er aus dem Bett kommen soll. Wir nehmen auch mehr. Wenn voll ist, kommt einfach dazu. Schönen Abend, gute Nacht, schön, dass ihr da wart.
Dieser Podcast wird produziert von StokeSix.com.